Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute erfahren wir, wie Deutschland sich erfand. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Wenn du aber die letzte Folge gehört hast, vor zwei Wochen, dann erinnerst du dich vielleicht, dass ich angekündigt habe, dass heute etwas Spezielles folgt. Wir starten heute nämlich eine Mini-Reihe. Ich habe im Teaser schon gesagt, ich möchte darüber sprechen, wie Deutschland sich erfand. Aber in Wirklichkeit ist das nur Teil einer Reihe, wo ich mir von 6 europäischen Ländern, neben Deutschland auch noch England, Frankreich, Rumänien, Serbien und Ungarn, Nationsmythen anschauen will und nationale Gründungsmythen anschauen will, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert verwendet wurden, um diese Nationen zu formen und zu legitimieren und was diese Mythen mit uns heute eventuell noch machen. Das Ganze ist Teil eines neuen Hörbuchs, das wahrscheinlich irgendwann im Juni oder so erscheinen wird, aber ich dachte mir, ich teile das vorher schon hier im Podcast und ich hoffe sehr, dass dir das gefallen wird. Heute, wie gesagt, die erste Ausgabe davon, wo wir über Deutschland reden, aber davor bekommst du quasi auch noch die Einleitung von diesem Hörbuch mit. Das heißt, wir machen Einleitung mit ein bisschen theoretischen Kontext und dann, wie Deutschland sich erfand, 4 konkrete Mythen, die in Deutschland in der Hochzeit des Nationalismus eine Rolle gespielt haben und wie uns das heute noch ein wenig verfolgt. Diese Folge ist gesponsert vom Pay-TV-Sender The History Channel und ihrer neuen Doku-Reihe History's Greatest Mysteries, gehostet von Lawrence Fishburne. Wenn du das hier hörst, ist gerade gestern, am 4. April, der erste Teil der Serie gelaufen auf der History Channel. Aber keine Sorge, auch die wird nochmal wiederholt. Und ab jetzt gibt's jeden Sonntag um 21.45 Uhr eine neue Ausgabe, immer 1,5 Stunden lang und insgesamt 7 solcher Episoden. In jeder Ausgabe wird ein spannendes historisches Thema aufgegriffen, neu aufgerollt und das sind Themen unter anderem wie der Untergang der Titanic oder die Ermordung von Abraham Lincoln. Wie gesagt, jetzt jeden Sonntag um 21.45 Uhr auf The History Channel und den erreichst du über alle Pay-TV-Angebote wie zum Beispiel Sky, Vodafone GigaTV oder Magenta. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser ersten Folge der Serie Gründungsmythen des Nationalismus. Gründungsmythen des Nationalismus. Wie Europas Länder sich erfanden. Wie Europas Länder sich erfanden? Das dürfte schon für den einen oder die andere merkwürdig klingen. Denn warum sollten sich Länder denn erfinden? Die gibt es doch einfach. Nun, nein. Und damit sind wir nach 20 Sekunden dieses Hörbuchs auch schon bei einem Grundproblem angekommen. Denn die Nation, und das ist der Staat von heute, wie wir sehen werden, ist in Wirklichkeit nicht viel älter als 200 Jahre. Und auch wenn ihre Mythen bis weit in die Vergangenheit reichen, heißt das nicht, dass die Geschichte dieser Nationsstaaten sonderlich alt wäre. Bevor wir aber zu diesen Mythen kommen, und mit diesen Mythen werden wir uns das restliche Buch über dann ja auch beschäftigen, möchte ich in dieser Einleitung also einen Überblick geben. Ich möchte darüber sprechen, was Nationalismus eigentlich ist. Immerhin kommt das Wort ja im Titel dieses Buches vor. Ich möchte dann darüber sprechen, wie dieser Nationalismus und wann dieser Nationalismus zur Normalität für uns wurde. Und dann darüber sprechen, auf welche Art Mythen hier eine Rolle spielen und wie sie die Nation in der Vergangenheit und aber auch in der Gegenwart und der Zukunft verankern. Kurzes Content Warning also, diese Einleitung wird ein wenig theoretischer sein als das restliche Buch, aber es ist doch wichtig zu verstehen, worüber wir hier eigentlich reden. Also die große Frage, was ist denn Nationalismus? Ich glaube, die meisten Hörer und Hörerinnen werden mir zustimmen, dass Nationalismus erstmal auf jeden Fall negativ konnotiert ist. Nicht umsonst haben wir unterschiedliche Begriffe erfunden als Gesellschaft, um dem positiven Nationalismus, wir nennen ihn Patriotismus, vom negativen, eben dem bösen Nationalismus abzugrenzen. Aber in Wirklichkeit ist der Nationalismus überall und er ist auch die Grundlage unserer heutigen Staatenwelt. Da möchte ich ein kurzes Zitat mal einbringen von Ernest Gellner, einem der großen Theoretiker des Nationalismus, der gesagt hat, ich zitiere, Nationalismus ist in erster Linie ein politisches Prinzip, das besagt, dass die politische Einheit, also der Staat, und die nationale Einheit identisch sein sollen. Das heißt, wir lernen aus dieser Definition schon mal zwei Dinge. Erstens, dass Nationalismus gang und gäbe ist in den Staaten Europas und der Welt heute, auch hier in Deutschland, Österreich, mit ein paar Abzügen in der Schweiz. Und zweitens sehen wir, dass dieser Nationalismus auch gar nicht möglich wäre ohne diesen modernen Staat. Ergo, der Nationalismus ist nicht etwas Uraltes, sondern baut erst auf den modernen Staat auf. Also ja, wir haben hier wieder ungefähr 200 Jahre. Die zweite Frage wäre dann, wie und wann der Nationalismus zu einer solchen Normalität werden konnte. Und da müssen wir tatsächlich ungefähr 200, ein bisschen mehr Jahre zurückgehen und zumindest für Europa und die Französische Revolution anschauen. Denn da wurde ganz viel auf den Kopf gestellt, was vorher in Europa und in der Welt ganz normal war. Bis dahin musste ein König ja nicht unbedingt sonderlich viel Zustimmung im Volk besitzen, um weiter regieren zu können. Die Grundlage seiner Herrschaft war ja vielmehr das Gottesgnadentum. Das heißt, Gott hat einen König, ab und zu eine Königin, ausgewählt und dementsprechend durfte diese Person auch über ihre Untertanen herrschen. Mit der Französischen Revolution wurde diese Grundlage den Herrschenden in Frankreich genommen. Es gab nun keinen König mehr und die neuen Herrscher im republikanischen Frankreich haben sich jetzt mit dem Problem konfrontiert gesehen, dass es eigentlich keinen Grund mehr gab für die ehemaligen königlichen Untertanen, ihnen ihre Loyalität zu schenken. Und genau in diesem Kontext griffen nun einige Gelehrte und auch Politiker im neuen Frankreich auf eine Idee zurück, die schon länger in intellektuellen Kreisen umhergeschwirrt war. Eben den Nationalismus. Der war an sich erstmal eine fast ausschließlich romantische Idee. Es war im 18. Jahrhundert modern geworden, sich mit der Geschichte des eigenen, in Anführungszeichen, Volkes zu beschäftigen, sich mit der Sprache zu beschäftigen und zum Beispiel, siehe die Gebrüder Grimm ein wenig später, sich auch mit Märchen und Erzählungen dieses, in Anführungszeichen, Volkes zu beschäftigen. Nun in der Französischen Revolution und in der Zeit danach wurde das mehr oder weniger zu einer Staatsdoktrin. Die Untertanen, die ehemaligen, wurden nun zu Staatsbürgern. Der Bauer aus Aquitanien war jetzt nicht mehr Bauer, sondern in erster Linie Franzose. Und damit standen ihm gewisse Rechte zu, aber damit wurde auch seine Loyalität zum französischen Staat und zur französischen Nation abverlangt. Natürlich geht auch ein Ernest Gellner und ich habe ihn vorher zitiert und von ihm kommt diese Idee in weiten Zügen. Nicht davon aus, dass das über Nacht passiert wäre. Es ist nicht so, französische Revolution hier, jetzt haben wir keinen König mehr, wir haben kein Gottesgnadentum mehr, hochlebe die Nation. So einfach war es nicht, aber ein Prozess kam hier jetzt in Gange und spätestens nach der napoleonischen Zeit hat sich das zumindest in Frankreich doch recht deutlich schon durchgesetzt, obwohl ja dann auch Könige durchaus wieder zur Debatte standen in Frankreich. Und vielleicht noch wichtiger hat sich diese Idee dann auch recht bald, und auch hier sind die napoleonischen Kriege wieder ein bedeutender Grund, in restlichen Europa verbreitet. Das hat begonnen in der Intelligenzia, also in den wissenschaftlichen Kreisen, aber auch schriftstellerischen Kreisen, die jetzt auch in den deutschen Landen oder auch weiter östlich begonnen haben, sich mit dem Volk, der Vergangenheit, der Sprache und auch der Kultur zu beschäftigen, hier wieder die Gebrüder Grimm zu nennen. Und über die nächsten Jahrzehnte ist es von dort immer weiter in die Gesellschaft gewandert, bis irgendwann im 19. Jahrhundert eigentlich fast überall in Europa die Gründung von Nationalstaaten erfolgt ist. Egal wo man hinschaut, war das so, ob das eben nun Frankreich ist, ob das später Deutschland oder Italien waren oder auch Länder wie Serbien, Ungarn, Polen. Nach und nach entstanden auf dem gesamten Kontinent nun Nationalstaaten und in den 150 Jahren danach, bis zur heutigen Zeit, hat sich dieser Trend natürlich nur verstärkt, denn mit einem eigenen Staat ist die Nationsbildung natürlich nochmal deutlich stärker und schneller vonstatten gegangen. Es gab nun eine staatlich legitimierte Sprache. Frankreich ist wieder ein gutes Beispiel, das Okzitanische war nicht die staatlich legitimierte Sprache, sondern das Pariser Französisch war dies. Es gab Schulen, in denen diese Sprache und auch die Zugehörigkeit zum Land gelehrt wurde, von jungen Jahren an. Es gab Staatsmedien, die in dieser Sprache gearbeitet haben und die aber wichtigerweise auch überall im Land verfügbar waren, sodass wirklich Leute im Norden, im Süden des heutigen Deutschlands die gleiche Zeitung in der gleichen Sprache lesen konnten und sich als Teil einer Einheit fühlen konnten. Und dann gab es zuletzt auch sogenannte Pilgerwege, wie es Benedict Anderson geschrieben hat, der generell mit seiner Imagined Community, der Erfindung der Nation, einen Riesenbeitrag hier geleistet hat, nämlich diese Pilgerwege von Beamten oder auch von Menschen, die in nationsweiten Businesses gearbeitet haben, die sind jetzt durch diese gesamte neu geschaffene Nation gereist, haben dort andere Menschen getroffen, die einen ähnlichen Weg verfolgt haben wie sie, aber aus einer ganz anderen Region vielleicht gekommen sind. Und man hat plötzlich Gemeinsamkeiten gesehen, man hatte eine gemeinsame Sprache. Und so ist in den letzten 150 Jahren der Nationalismus absolut zur Normalität geworden. Und heute ist es de facto die primäre Identifikation für die meisten Menschen. Wenn man gefragt wird, was bist du? Dann wird es Menschen geben, die antworten vielleicht mit, ich bin eine Frau oder ich bin Schriftsteller. Aber sehr oft wird die Antwort sein, ich bin Deutscher. Und du? So viel also zur theoretischen Untermauerung. Natürlich könnte man hier noch viel mehr in die Tiefe gehen und ich würde dich einladen, das zu tun, wenn dich diese Ideen interessieren. Wie gesagt, die Bücher von Ernest Gellner oder Benedict Anderson sind hier auf jeden Fall zu empfehlen. Aber in diesem Buch soll es ja doch um einen anderen Aspekt noch gehen, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, nämlich die Mythen. Denn Mythen, nationale Gründungsmythen im Speziellen, sind besonders wichtig, diese imaginierte Einheit der Nation auch in die Vergangenheit und in die Zukunft weiterzuzeichnen. Denn sie stellen uns als Einheit dar, wir, die Deutschen, sind dieselben Deutschen wie damals, die Deutschen unter Hermann den Karusker, der gegen die Römer in der Varusschlacht aufgetreten ist. Und wir werden auch in 100, 200, 2000 Jahren noch dieselben Deutschen sein. Das heißt, diese Mythen, und wir werden gerade über Hermann noch zu Genüge sprechen, verbinden uns mit einer Vergangenheit, uns hier in Anführungszeichen, und mit einer gemeinsamen Zukunft. Und damit ist Nationalismus durch diese Mythen eben viel mehr als eine reine Ideologie. Das ist eigentlich eine primäre Identifikation für ganz, ganz viele Menschen und er steht damit weit über anderen Ideologien, wie zum Beispiel politischen Ideologien. Man ist nicht in erster Linie, normalerweise zumindest, Kommunist, Sozialdemokrat oder Konservativer, man ist erstmal Deutscher. Und der Nationalismus steht auch über anderen Themen wie der Klasse, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion und so weiter und so fort. Gründungsmythen hatten somit einen ganz, ganz wichtigen Anteil an der Entstehung der Nationen vor etwa 200 Jahren und an der Erhaltung der Nation, heute noch. Und sie haben einen ganz großen Anteil daran, dass die Nation uns ebenso normal erscheint, wie sie es tut. Und genau deswegen möchte ich in diesem Buch einige der bekanntesten und einflussreichsten nationalen Gründungsmythen in Europa mit dir teilen. Das Buch gliedert sich in 6 Kapitel, in denen ich nationale Mythen von 6 europäischen Ländern mit dir teilen möchte. Und zwar schauen wir uns da Länder sowohl im Westen Europas wie auch im Osten an. Wir beginnen in Deutschland und über Rumänien, Frankreich, Serbien, England und Ungarn setzen wir unsere Reise durch Europa fort und schauen uns mal an, welche Mythen dort die Nationen eigentlich so zusammenhalten. Deutschland. Deutsche Mythen sind tatsächlich ein ziemlich guter Ort, um unsere Erzählung zu beginnen. Denn ganz viele Themen, die uns in diesem Buch immer wieder begegnen werden, treffen auch hier schon sehr stark zu. Deutschland zeigt uns hier wirklich als Paradebeispiel vor, wie Mythen die Gegenwart mit der Vergangenheit und der Zukunft verbinden können und uns als Deutschen eine Geschichte gibt, wer wir sind, woher wir kamen und wohin wir gehen. In den deutschen nationalen Gründungsmythen spielen da vor allem 2 Themen eine ganz große Rolle. Das ist erstens der Kampf für die Unabhängigkeit. Zuerst gegen Rom, wie wir sehen werden, dann aber auch gegen Frankreich ganz stark und gleichzeitig ein gewisser Opfermythos, wenn auch immer gemischt mit einer nationalen Stärke. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, möchte ich in diesem Kapitel 4 ganz bekannte deutsche Geschichtsmythen mit dir teilen. Vom vielleicht wichtigsten und frühesten Gründungsmythos, Hermann dem Karusker und seinem Kampf gegen Varus in der Varusschlacht, beziehungsweise gegen Rom, über die Nibelungen, Kaiser Barbarossa, und schließlich zur Dolchstoßlegende im Ersten Weltkrieg. Und am Ende werden wir auch sehen, wie die alle zusammenhängen und gemeinsam uns eine Geschichte von uns, eine Geschichte der Deutschen, erzählen. Beginnen wir mit der Varusschlacht und Hermann dem Karusker. Eventuell bist du mit der Geschichte schon vertraut, ich möchte sie trotzdem kurz zusammenfassen. Wir befinden uns jetzt ganz kurz nach der Zeitenwende, im Jahr 9 nach Christus, und die römische Herrschaft über Europa ist inzwischen in weiten Teilen des Kontinents etabliert und so ist auch Gallien zum Beispiel schon unter römischer Herrschaft, das heutige Frankreich. Es gab also eine mehr oder weniger stark befestigte Rheingrenze westlich des Rheins in Frankreich, dort herrschten die Römer und östlich des Rheins war germanisches Gebiet. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Die Römer haben diesen Rhein schon auch immer wieder mal überquert und es gab auch mehr oder weniger dauerhafte Siedlungen auf der anderen Seite des Rheins. Aber fürs Idealbild lassen wir das mal so. Natürlich, und das ist jetzt die Erzählung der Varusschlacht, genügte das den Römern aber nicht. Rom ist ja doch bekannt dafür, dass es immer zur weiteren Expansion hinstrebt. Und so geschieht das jetzt auch mit den Germanen bzw. mit Germanien als Land, wie es die Römer damals bezeichnet haben. Und in den ersten Jahren nach Christi Geburt sehen wir eine ganze Serie von Feldzügen Roms in Richtung Germanien über den Rhein und wieder zurück. Und eine davon ist eben die sogenannte Varusschlacht des Jahres 9 nach Christus. Im Zentrum dieser Schlacht steht aber nicht unbedingt, wie der Name es vielleicht vermuten lassen würde, der römische Feldherr Varus. Der war zwar auch beteiligt, aber eigentlich steht im Zentrum des Mythos ein gewisser Arminius, später dann als Hermann bezeichnet. Arminius war ein Cherusker, das war einer der ganz, ganz vielen germanischen Stämme, die es damals im Gebiet Germaniens eben gegeben hat, die auch nicht unbedingt eine Einheit gebildet haben, beziehungsweise sehr oft auch gegeneinander gekämpft haben. Er ist allerdings in Rom aufgewachsen. Wir wissen nicht genau warum. Entweder wurde er von seinen Eltern dorthin geschickt oder er war in irgendeiner Form als Geisel dort angekommen. Soweit wir wissen, ist er aber ganz gut erzogen worden und hatte dort einige Chancen und war dann auch lange im römischen Heer schon aktiv und hat dort vor allem die germanischen Hilfstruppen dann irgendwann kommandiert. Was übrigens sehr üblich war, weil die römische Armee bekannt dafür war, dass ihre Kavallerie nicht sonderlich erfolgreich war und deswegen hat Rom schon sehr lange auf germanische oder auch gallische Kavallerie gesetzt. Also das war jetzt keine große Ausnahme. Und genauso geschah es dann auch, dass Arminius nach Germanien zurückkam, eben im Gefolge von Varus. Und er hat hier eben wieder einen Teil dieser Armee dort befehligt, unter dem Oberkommando von Varus. Wie schon so oft haben sich diese Truppen, es geht hier um 3 Legionen der Römer, vorgekämpft in Germanien, also was Kämpfen muss man auch immer ein bisschen relativieren. Sie sind im Sommer, wie sie es schon oft getan haben, weiter östlich nach Germanien vorgedrungen, haben dort die ein oder anderen Scharmützel ausgetragen, vor allem aber Präsenz gezeigt und eben damit versucht, den Herrschaftsbereich Roms dort auch auszubauen und sind dann im Winter oder für den Winter wieder zurück in Richtung Rhein gezogen. Und da hat Arminius jetzt seine Chance gesehen. Wir wissen nicht genau warum, aber er hat sich jetzt auf dem Rückzug gegen die Römer, gegen Varus gestellt, hat eine Föderation oder ja, eine Koalition von germanischen Stämmen zusammengebracht und dann den Römern einen Hinterhalt gelegt. Und das war diese Varusschlacht, die den Namen Schlacht eigentlich nicht wirklich verdient. Hier geht es um wahrscheinlich 3 Tage des Gemetzels, also die Römer, das waren auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich Soldaten, hier 3 Legionen, zogen in einer langen Reihe quasi durch die Wälder Germaniens, wohl so in 2er-3er-Glied, also ja, Kilometer lang. Und jetzt fällt eben Arminius mit seinen Verbündeten hier diese Römer an. Und ja, es dauert Tage und Tage, aber am Ende überlebt fast keiner der Römer, soweit wir das sagen können. Die Quellenlage ist immer ein bisschen schwierig. Auch die Pläne Roms in Germanien, ihre Herrschaft weiter auszubauen, wird damit jetzt erstmal für die nächsten Jahre etwas zunichte gemacht. Und wie wir ja dann jetzt im Nachhinein auch wissen, ist es danach auch nie gelungen. Es wurden zwar Teile des heutigen Deutschlands, dann Teil des Römischen Reichs, aber das, was damals als Germania Magna bezeichnet wurde, also der größte Bereich, kam dann nie unter römische Herrschaft, auch in den folgenden Jahrhunderten nicht mehr. So oder so ähnlich hat sich die Geschichte also abgespielt. Diese Erzählung hat aber mit dem Mythos, dem Hermannsmythos um Arminius, eigentlich gar nicht so viel zu tun. Im Kern können wir uns schon vielleicht halbwegs darauf verlassen, dass es ähnlich, wie ich es erzählt habe, auch tatsächlich geschehen ist. Aber aus dieser Geschichte und aus den Personen wird etwas ganz anderes gemacht. Rom wird hier zur Fremdherrschaft hochstilisiert, die dann später ja auch immer wieder neue Formen annehmen kann. Zum Beispiel auch Frankreich, dazu kommen wir noch. Und Arminius, vielleicht noch viel wichtiger, wird vom Mitglied eines germanischen Stammes, das er war, der dann eine Koalition anderer Stämme angeführt hat, wird er zum Sinnbild für eine germanische Nation, die es in der Form schlicht und ergreifend nicht gab. Es gab auch keine römische Nation. Also das war damals schlicht und ergreifend kein Begriff. Und es ergibt auch keinen Sinn, einen Staat wie den römischen oder gar die Stammesgesellschaft Germaniens so zu beschreiben. Arminius wird also vom Cherusker zum Deutschen und generell werden alle Germanen als eine Einheit gesehen in der klassischen Erzählung dieses Mythos und werden damit mehr oder weniger zu dem, was wir heute als Deutsche bezeichnen würden. Ja, und nicht zuletzt soll diese Erzählung der Varusschlacht den Freiheitswillen der in Anführungszeichen Deutschen demonstrieren, der in der Geschichte dann auch immer wieder zum Vorschein gekommen ist, gegen immer andere Feinde von außen. Das heißt, der Mythos um die Varusschlacht ist wirklich ein ganz, ganz zentraler. Arminius ist der Underdog, der die germanische Nation eint gegen die Bedrohung von außen und wird damit zum Protodeutschen schlechthin. Jetzt wird es dich nicht überraschen, dass diese Erzählung nicht immer genau so weitergegeben wurde. Generell wurde über die Varusschlacht erstmal jahrhundertelang sehr, sehr wenig gesprochen. Es gibt römische Quellen dazu, allerdings sind die natürlich eher negativ und gerade Varus hat sich ja dann auch das Leben genommen, weil er mit dieser Schmach nicht hätte leben können. Und es war für die römische Elite der damaligen Zeit nichts anderes als das. Es war eine Schmach. Es wurde darüber geschrieben. Aber es wird hier nicht von Heldentaten der in Anführungszeichen Deutschen geredet, sondern ein Versagen Varus ist hier die Hauptstory. Es hat dann einige Zeit gedauert, bis dann irgendwann im Mittelalter diese Erzählungen wieder stärker aufgekommen sind. Und gerade danach, und da haben wir vor allem Martin Luther zu danken, gibt es dann ein echtes Revival dieser Erzählung um die Varusschlacht. Martin Luther hat das wieder ausgegraben. Er hat nämlich eine Verbindung gesehen. Sein Kampf gegen die römisch-katholische Kirche, den setzte er jetzt gleich mit Arminius' Kampf gegen Rom. Bei der Gelegenheit hat übrigens Martin Luther auch Arminius eingedeutscht zu Hermann. Das hat man vorher auch nicht gesagt und dieser Mann hat nicht Hermann geheißen, das bedeutet nämlich auch nichts, das war kein Name. Und seitdem, seit Luther, wird diese Geschichte mehr oder weniger auf diese Art weitergegeben und wurde immer wieder aufgegriffen und auf immer wieder neue Feinde auch angepasst. So sehen wir das in napoleonischer Zeit. Auch da gab es dann wieder Darstellungen und Schriften, die den Kampf gegen Napoleon, gegen Frankreich und damit, Französisch ist ja irgendwo Latein, damit auch wieder gegen Rom in einer Tradition von Arminius, von Hermann gezeichnet haben. Und das gab es immer wieder. Also im 18. Jahrhundert, als die Idee der deutschen Nation erstmals wirklich aufkam, wir erinnern uns, plus minus 200 Jahre, auch hier, hat Hermann eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und nicht zuletzt nahm das ja gerade dann im 19. Jahrhundert, als Deutschland dann ja auch vereinigt wurde und das Deutsche Kaiserreich begründet wurde, ganz, ganz neue Formen an. Und es ist in dieser Zeit ja auch, dass das große Hermannsdenkmal in Detmold eingeweiht wurde und ja, einen ganz neuen Boost dieser Geschichte auch mit sich gebracht hat. Aber doch ist die Varusschlacht und ist Hermann nicht der einzige Gründungsmythos der deutschen Nation, auch in dieser Zeit nicht. Und eine andere, ganz frühe Geschichte, die ein paar Jahrhunderte nach der Varusschlacht spielt, aber doch noch in dieser dunklen Frühzeit der Spätantike und des Frühmittelalters, ist eine Geschichte, die du sicher kennst, nämlich die der Nibelungen. Bekanntlich ist das Nibelungenlied jedoch ein wenig länger und ist auch eine komplizierte Geschichte. Ich möchte es aber doch ganz kurz für dich nochmal skizzieren. Im Nibelungenlied geht es in erster Linie um Siegfried. Der möchte Kriemhild zur Frau nehmen, das ist die Prinzessin der Burgunder. Und er zieht dann dorthin an den Hof, lebt dann dort auch mit den Brüdern von Kriemhild und ja, möchte eben um ihre Hand anhalten. Dafür muss er ihren Vater dabei unterstützen, Brunhild zu besiegen, die der dann wieder zur Frau nimmt. Ja, und am Ende gibt es zwar dann erst ein Happy End, also Siegfried und Kriemhild können heiraten und auch der Vater und Brunhild heiraten, aber dann kommt der große Verrat durch Hagen, einen Gefolgstreuen quasi der Burgunder, der Siegfried dort ermordet mit seiner einzigen Schwachstelle. Er hat nämlich, das habe ich jetzt ja vollkommen vergessen, als Jugendlicher in Drachenblut gebadet und nur eine kleine Stelle, auf der ein Blatt war auf seinem Rücken, war eben nicht davon benetzt und dort konnte man ihn besiegen und Hagen hat dies getan und damit der deutschen, in Anführungszeichen, Nation auch einen ersten Opfermythos beschert, der übrigens auch immer wieder aufkommen würde, vor allem wenn wir nachher dann über die Dolchstoßlegende reden. Da wird dieser Hagen-Verrat auch immer wieder mal aufgegriffen. Generell spielen die Nibelungen für Deutschland als Nation in diesen Vorstellungen ab dem 18. und 19. Jahrhundert eine relativ zentrale Rolle, wobei aber die Quellenlage ja wirklich eine relativ schwierige ist. Also prinzipiell ist das Nibelungenlied keine historische Erzählung natürlich, da kommen ja Drachen vor. Also es ist eine Mischung aus mythologischer Erzählung mit tatsächlichen historischen Fakten vermischt. Es spielt im frühen Mittelalter, entstand allerdings erst so im 12. 13. Jahrhundert. Es stammt auch nicht aus der Region, wo es spielt. Es spielte bekanntlich am Rhein und dann im Burgund, entstand aber höchstwahrscheinlich in der Region um Passau. Also prinzipiell ist die Quellenlage jetzt nicht sonderlich optimal bei diesem Nibelungenlied. Aber doch wurde es einfach ein sehr wichtiger Bestandteil dessen, wie deutsche Romantiker und deutsche frühe Nationalisten, gerade Kulturnationalisten, diese Nation auch sehen wollten. Man hatte jetzt schon Hermann, dieser widerstandsfähige, mutige, stolze deutsche Kämpfer. Und Siegfried passt da wunderbar auch ins Bild. Auch diese Idee der Nibelungentreue spielt hier eine Rolle, die ja gerade von Hagen hier so gebrochen wurde. Und diese Nibelungentreue wurde zu einem geflügelten Begriff, gerade dann im 20. Jahrhundert. So hat man nicht zuletzt auch den Eingang Deutschlands in den Ersten Weltkrieg auf Seiten Österreichs mit dieser Nibelungentreue erstmal gerechtfertigt. So, wir sind treu gegenüber unserem Partner Österreich, der hier von Serbien quasi angegriffen wurde, so die Erzählung. Und deswegen ist man in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Natürlich waren die realpolitischen Gründe deutlich komplexer, aber trotzdem war das eine Erklärung, die man für Außenstehende dann doch auch mal herangezogen hat und die hier noch einfach einen gewissen Einfluss auch hatte. Und das ist auch im Nationalsozialismus immer noch so der Fall gewesen. Also die Nibelungentreue und generell die Geschichte der Nibelungen und die Rolle von Siegfried und Hagen spielen in der deutschen nationalen Vorstellung noch sehr lange eine ziemlich präsente Rolle. Ein etwas anderer deutscher Nationalmythos kommt dann aus dem tatsächlichen späteren Hochmittelalter dann. Bisher haben wir uns ja doch in einer relativ dunklen Frühzeit befunden, wo wir ja eigentlich eine sehr schwache Quellenlage haben in der Antike bei der Varusschlacht oder auch in diesem ja, Dunkel des Frühmittelalters, wo unsere Quellen ja de facto nicht existieren. Und die Nibelungen ist ja dann auch schlicht und ergreifend ein literarisches Werk und keine historische Quelle. Jetzt begegnen wir aber einem ersten deutschen Mythos, der tatsächlich auch belegt ist, nämlich die Figur des Friedrich Barbarossa. Friedrich Barbarossa war schlicht und ergreifend ein römisch-deutscher Kaiser erstmal aus dem Geschlecht der Staufer. Und erstmal würde man jetzt denken, hat er jetzt nichts sonderlich, was ihn unterscheidet von anderen Herrschern der Zeit. Er war sicher kein Deutscher in unserem heutigen Verständnis. Das war für den Adel noch lange nicht in irgendeiner Form zutreffend. Sondern er war ein hoher Adliger, er war dann Kaiser und ist dann zuletzt ja sehr bekanntlich beim Schwimmen gestorben auf dem Weg in den Kreuzzug. Also auch nicht sonderlich glorreich. Aber doch hat Barbarossa schon im Mittelalter, schon im 12. Jahrhundert, als er geherrscht hat und danach, eine wirklich ganz bedeutende Rolle in der Literatur und der Kultur inne gehabt. Denn er galt schon damals als so eine Art Vorzeigeritter. Er war derjenige, der für diese göttliche Ordnung aufgetreten ist und gegen alle gezogen ist, die diese auch in Europa in Frage gestellt haben. Und nicht zuletzt ist er ja auch aus ähnlichen Gründen, wurde es zumindest unterstellt, dann in den Kreuzzug gezogen, wo er gefallen ist. Interessant als Mythos wird Barbarossa aber tatsächlich erst später. Das erklärt jetzt, warum er in Erinnerung geblieben ist. Er wurde schon mythologisiert zu dieser Zeit, aber halt ja, als Ideal eines mittelalterlichen Ritters, als Ideal eines gottesbegnadeten Königs. Aber im 19. Jahrhundert ändert sich das dann, wie so oft, relativ radikal. Und jetzt wird Barbarossa plötzlich als Protodeutscher wiedergefunden, als größter aller deutschen Kaiser. Und es kamen eine ganze Serie an Mythen auf, die Barbarossa mit der deutschen Nation in Verbindung brachten. So wurde immer wieder geschrieben, dass das deutsche Reich Barbarossas der direkte Vorläufer eines neuen deutschen Reichs sein sollte. Und dass Barbarossa auch, und die Geschichte ist ja heute vielleicht noch bekannt, nicht endgültig gestorben sein soll, sondern er ruht im Kiffhäuser, einem Hügel in Thüringen im Prinzip, und wartet dort darauf, bis seine Zeit gekommen ist, bis die Deutschen ihn brauchen. Und dann kommt er wieder. Und das wurde auch im 19. Jahrhundert schon erzählt. Und so wurde zum Beispiel gesagt, dass er darauf wartet, bis endlich das Deutsche Reich wieder vereinigt wird. Und das geschieht dann ja auch 1871. Und nicht zuletzt bezieht man dann, als das Deutsche Kaiserreich begründet wurde, man sich zurück auf das Heilig Römische Reich, was er mit Deutschland eigentlich kaum etwas zu tun hatte. Das war ein komplett feudales mittelalterliches Staatsgebilde, das nur zusammengehalten wurde von feudalen Verbindlichkeiten von Adligen zu anderen Adligen. Jetzt wird das aber zum Vorläufer erklärt und das Deutsche Kaiserreich wird zum Zweiten Deutschen Reich und ja, bekanntlich sollte ja auch noch ein sogenanntes Drittes Reich folgen. Also hier hat Barbarossa eine recht große und bedeutende Rolle gespielt und nicht zuletzt wissen wir ja auch, dass dann in der Nazizeit der Name Barbarossa immer noch ein schillernder war, immer noch für Deutschland, für deutsche Geschichte und für deutsche Herrschaft stand. Und ja, nicht ganz ohne Grund wurde dann auch der Angriff auf die Sowjetunion ab 1941 als Unternehmen Barbarossa bezeichnet, in genau dieser Tradition. Jetzt habe ich aber anfangs schon gesagt, dass in Deutschland nicht nur Mythen der nationalen Stärke und des Widerstands eine Rolle spielen, sondern durchaus auch ein Opfermythos existiert. Und den haben wir jetzt schon teilweise gesehen in Bezug auf Hagen, wo ja Siegfried zum Opfer einer Intrige wurde. Und das sehen wir nochmal ganz deutlich beim modernsten der deutschen Mythen, der im Prinzip als etwas über 100 Jahre alt ist, nämlich der Dolchstoßlegende. Und auch hier hast du vom Begriff der Dolchstoßlegende sicherlich schon mal gehört. Es ist im Kern eine Lüge, die verbreitet wurde von den damaligen Chefs der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg. Das war Paul von Hindenburg, späterer Präsident, durchaus bekannt, und Erich Ludendorff, auch bekannt, war unter anderem am Hitlerputsch in München beteiligt. Und die beiden haben, als die Niederlage der Deutschen im Ersten Weltkrieg an der Westfront offensichtlich wurde und dann im November 1918 ja auch die Niederlage kam und die Novemberrevolution dann als Resultat über Deutschland hinwegfegte, haben die behauptet, dass Deutschland, das deutsche Heer in Wirklichkeit im Felde ungeschlagen gewesen wäre und man ist nur deswegen untergegangen, weil es einen Verrat von hinter der Front gegeben hätte, von der Heimatfront. Es gab hier Verräter und man hat vor allem auf Juden, Jüdinnen und Kommunisten, Kommunistinnen damit geschaut und wollte damit jegliche Schuld von sich weisen, also staatsmännischer Akt von Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, ganz klar. Und diese deutsch-deutsche Legende hatte auch wiederum einen enormen Einfluss. Man konnte sich zurückbeziehen auf die Geschichte von Hagen und Siegfried, was gerade im Jahr 1918 noch für viele Menschen in Deutschland einfach eine präsente Geschichte war. Die Nibelungen hatten ja im 19. Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert noch einen absoluten Höhepunkt ihrer Popularität, nicht zuletzt ja auch wegen Richard Wagner. Und so war die Geschichte der Durchschusslegende zumindest für die rechtskonservativen Teile der deutschen Bevölkerung 1918 irgendwo auch glaubwürdig und würde sie noch lange bleiben. Und ganz große Teile der Nazi-Propaganda, gerade vor der Machtübernahme in den 20ern, aber durchaus auch noch in den 30ern, spielten mit dieser Idee der Durchschusslegende, um dann erneut gegen Kommunisten, gegen Juden, Jüdinnen und so weiter vorzugehen. Auch wenn es natürlich noch mehr deutsche Mythen gibt, man könnte das noch weiter ausführen, glaube ich doch, dass diese vier Mythen, die Varusschlacht und Hermann, die Nibelungen und der Mord an Siegfried, Barbarossa und seine Wiederkehr und schließlich die Dolchstoßlegende, die deutsche nationale Geschichte relativ gut umfassen, so wie sie im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert erzählt wurde und wie eben Deutschland als alte, ehrwürdige, mythische Nation aufgebaut wurde. Alle Elemente sind da. Es wird von einem widerstandsfähigen, starken, unabhängigen Deutschland gesprochen, das repräsentiert wird von Figuren wie Hermann, wie Siegfried, wie Barbarossa. Es wird von Verrat gesprochen, durch den und nur durch den dieses stolze Deutschland in die Knie gezwungen werden kann. Und damit ist wirklich ganz, ganz vieles abgedeckt von dem, wie Deutsche sich im 19. Jahrhundert begonnen haben zu sehen und wie viele Deutsche sich auch heute noch sehen. Ich höre jetzt aber schon deinen Einwand und der ist auch gerechtfertigt. Du wirst jetzt sagen, ja, gut, diese Mythen sind schon einigermaßen noch bekannt. Gerade die Nibelungen kennt man noch. Vielleicht hat man auch mal von Barbarossa und von der Varusschlacht gehört. Aber sie sind ja in Deutschland doch nicht sonderlich präsent im 21. Jahrhundert. Gerade wenn es um Nationszugehörigkeit oder solche Fragen geht. Und da würde ich dir auch zustimmen. Das stimmt, wenn auch zum Beispiel, wenn wir den Blick auf Arminius werfen, eine gewisse neue Welle schon da ist. Mit Netflix-Produktionen wie Barbaren und ähnliches. Aber doch haben diese Mythen einen gewissen Anteil ihrer Strahlkraft heute doch recht stark verloren. Allerdings ist der Kern der Geschichte, und darum geht es ja, heute sehr wohl etabliert. Deutschland und die deutsche Nation werden heute, von Deutschen, aber auch von anderen, als alt, altehrwürdig und als fixiert betrachtet. Man ist eben Deutsch, man ist Deutsche und man hat eine implizite Verbindung in der Geschichte zurück 2000 Jahre und auch unsere Kindeskinder noch werden irgendwie Deutsche sein. Zumindest wird das so dargestellt und zumindest ist das das unhinterfragte oder sehr oft unhinterfragte Verständnis von Nationszugehörigkeit in Deutschland. Und da sehen wir etwas, was in diesem Buch immer wieder vorkommen wird. Die Mythen selbst haben als Geschichten ja tatsächlich an Strahlkraft verloren. Man redet kaum noch über die Geschichten per se, über die Mythen, denn Deutschland, wie sehr viele andere Beispiele in diesem Buch, ist heute eine etablierte Nation. Aber der Grund dafür ist ja schlicht und ergreifend, dass die Mythen ihr Ziel schon erreicht haben. Die Deutschen als Einheit sind wohl etabliert und auch das ist ein Mitgrund, warum Diskussionen um Multikulturalismus in Deutschland immer noch problematisch und schwierig sind. Das ist immer noch der Grund, warum Deutsch-TürkInnen in der dritten Generation immer noch in vielen Kreisen abgesprochen wird, echte Deutsche zu sein. Und das ist etwas, was sich Deutschland noch lange wird stellen müssen. Und der Grund dafür ist der Nationalismus, der in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert aufgekommen ist, der die deutsche Nation erbaut hat. Und diese Mythen hier waren ganz, ganz nah am Kern dieses Nationalismus. Und das noch vor relativ kurzer Zeit, vor 100 Jahren und weniger. Und allein deswegen ist es schon wichtig, diese Geschichten vor Augen zu haben. Und damit sind wir auch schon am Schluss dieser ersten Ausgabe der Miniserie angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich möchte diesmal wirklich ganz, ganz besonders allen Unterstützern im Déjà-vu-Club dafür danken, denn die sind es tatsächlich, ihr seid es tatsächlich, die es ermöglichen, dass ich halt auch einfach so ein Produkt, an dem ich arbeite, dass er dann irgendwann mal was kosten soll, auch kostenlos hier im Podcast teilen kann für alle, weil ich glaube, dass es einfach spannend sein könnte und ja, ich bin sowieso ein Freund von Mehrfachnutzen, aber vielen, vielen Dank, es ist wirklich eure Unterstützung, die das hier möglich macht, das auch einfach kostenlos mal anzubieten, weil ich einfach nicht jeden Euro umdrehen muss. Und ja, wenn dir das gefallen hat und du noch nicht im Club bist, würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Das wäre eine riesen Unterstützung. Und einen Link zum Club findest du in den Shownotes, beziehungsweise auch auf meiner Website auf ralfkrabuschnik.com/club. Da erzähle ich dir nochmal alles dazu. Das läuft über Steady und ist natürlich monatlich kündbar. Und es gibt einen Zusatzpodcast einmal im Monat mit Themenwahl und so einiges mehr. Würde mich wirklich freuen, wenn das was für dich wäre und du Déjà-vu-Geschichte dann auch auf diese Form mittragen würdest. Das wäre eine Riesenehre und würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du dir den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anschauen willst. Dort findest du alle 2 Wochen normalerweise in einer E-Mail neue Episoden, neue Blogartikel, sonstiges von mir. Und auch dafür habe ich einen Link in die Shownotes gepackt. Und wenn das alles nichts für dich ist, dann hören wir uns tatsächlich schon nächste Woche für Folge 2 dieser Miniserie. Wir werden uns mit Rumänien beschäftigen. Und abonniere einfach diesen Podcast, wo auch immer du ihn hörst, auf Spotify, im Podcatcher, was auch immer, dass du diese Folge nicht verpasst. Dann sehen wir uns ganz sicher in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.